Dass ich heute bei euch sein darf. Ich komme aus Thailand und ich freue mich ganz besonders, heute natürlich so viele junge Menschen hier zu erleben, die alle wahrscheinlich schon ganz, sage ich mal, aufgeregt sind, auch irgendwo von Gott hingerufen zu werden. Und ich kann nur sagen, wir brauchen in Thailand noch viele Leute. Und ich freue mich auch schon sehr, dass ihr jetzt nächste Woche oder wann nach Thailand kommen werdet. Da werden wir uns wiedersehen. Weil das alles sehr eng ist, die Missionare, also wir sind ganz eng mit euren Missionaren verbunden von Tour of Nations. Mein Name ist David Nescholter, ich bin Missionar der Marburger Mission, komme nicht von Tour of Nations, aber beide Organisationen arbeiten sehr eng zusammen in Thailand, also Alex Steinbach und ich, wir sind gut befreundet und versuchen also auch uns gegenseitig zu unterstützen in unseren Projekten. Und so ist es auch dazu gekommen, ich bin jetzt in der nächsten Woche zur Landesleitertagung der Marburger Mission. Da sind also alle Landesleiter aus den Missionsländern zusammen. Und Alex sagt, hey, das ist ja genau auch die Woche, wo wir Feldleitertagung haben von Tour of Nations. Wäre doch toll, du kommst einfach mal mit auf das Missionsfest und da lernst du mal unsere Leute kennen. Und so war ich gestern hier mit auf dem Sponsorenlauf, bin allerdings nicht gelaufen und habe viele kennengelernt und freue mich ganz sehr, wirklich zu erleben, wie ihr für Jesus brennt, wie ihr ein Anliegen habt, wirklich, dass das Evangelium verbreitet wird, dass Menschen wirklich erreicht werden. Ich finde das ganz wunderbar und nehme ganz viele Impulse mit, auch für unsere Organisation, die schon viel älter ist wie eure und schon so ein bisschen eingefahren und träge. Und man merkt, also da fehlt so manchmal so das Feuer. Und das hat mich also hier sehr, sehr begeistert bei euch. Und ich wünsche euch Gottes Segen, ja, vor allen Dingen euch, dass ihr jetzt auch in dieser Zeit des Praktikums wirklich den Herrn so ganz, ganz persönlich erlebt und vielleicht auch so einen Impuls bekommt, in welche Richtung es weitergeht für euch. Ich glaube, Gott hat ganz, ganz Großes mit euch vor und seid gespannt, was das ist. Ja, also ich habe schon gesagt, mein Name ist David Nescholter, ich bin 41 Jahre, bin mit meiner Familie, wir haben 5 Kinder, jetzt fast 8 Jahre in Thailand in der Mission. Vorher war ich Polizist der sächsischen Polizei, ist ja zurzeit ganz in den Medien. Genau, war dort bei der Kripo, bis Gott mich dann gerufen hat und ich dann sozusagen das alte Leben hinter uns gelassen habe und wir sind jetzt unterwegs für Jesus. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Ich freue mich auch sehr, dass ich mich für das richtige Thema entschieden habe heute Morgen. Nämlich nachdem ich gemerkt habe, um was es hier geht, dachte ich, wow, ist genau das, was Gott auch mir aufs Herz gelegt hat. Und ich möchte heute mit euch einen ganz, ganz kurzen Abschnitt in der Bibel lesen. Und ich möchte euch heute die wichtigste Sache, die im Leben eines Menschen passieren kann, nahebringen. Das Wichtigste, was einem Menschen passieren kann. Und ihr könnt euch alle mal fragen, ob euch das schon passiert ist oder noch nicht. Und ich wünsche uns allen, dass wir das erleben in unserem Leben, dieses wichtigste Ereignis unseres Lebens. Ja, lasst uns gemeinsam eine kurze Begebenheit aus dem Leben des Herrn Jesus lesen, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1. Das ist ganz, ganz ähnlich wie das, was wir heute schon gehört haben. Markus, Kapitel 1, wir lesen 5 Verse. Und als er, gemeint ist unser Herr, als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder Simons, die in dem See Netze auswarfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen die beiden die Netze und folgten Jesus nach. Und als er ein wenig weitergegangen war, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, auch sie in dem Schiff, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er auch sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus und mit den Tagelöhnern in dem Schiff und gingen weg ihm nach. Ja, ich sagte schon, heute Vormittag wollen wir über das größte Ereignis, was im Leben eines Menschen passieren kann, miteinander nachdenken. Und das ist, Jesus ruft in seine Nachfolge. Es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Weitreichenderes, was in unserem Leben passieren kann, als dass es einen Tag gibt, wo wir die Stimme von Jesus ganz deutlich und ganz direkt hören, du bist gemeint, folge mir nach. Und das ist das, was ich euch allen wünsche. Das ist das, was auch ich erlebt habe in meinem Leben. Dass Jesus zu mir geredet hat und gesagt hat, du bist gemeint. Nun, wir wollen uns hier einfach mal in dem Text ein Stückchen vorarbeiten. Und wir sehen zunächst einmal eine ganz normale, alltägliche Situation im Leben von Jesus. Er ging am See von Galiläa entlang. Man könnte sagen, er ging spazieren. Und weißt du, das ist so bezeichnend für unseren Herrn. Immer wieder erleben wir ihn an ganz normalen, alltäglichen Plätzen. Eigentlich würden wir meinen, so jemand wie Jesus, der Sohn Gottes, ja, der gewaltigste Lehrer, den Israel je erlebt hat, der müsste doch eigentlich an den Universitäten sein, oder? Oder im Tempel sein. Oder auf dem Marktplatz sein. Dort, wo die wichtigen Leute sind. Aber genau da erleben wir ihn relativ selten. Aber das Normale, das Alltägliche im Leben unseres Herrn war, er sucht die Plätze, wo normale Menschen ihren normalen Alltag leben. Und das war zum Beispiel der See von Galiläa oder der See Genezareth, wo also viele Fischer ihren Lebensunterhalt verdienten. Ich habe mich gefragt, warum? Warum tut er das? Und weißt du, da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Er tut das, weil Jesus dein ganz normales Leben interessiert. Jesus interessiert es nicht nur, dass du hier in der Gemeinde sitzt. Und ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr in der Jüngerschaftsschule seid, aber Jesus interessiert es auch nicht nur, dass ihr in der Jüngerschaftsschule seid. Sondern er interessiert sich für das, was ihr als Menschen seid, was ihr als Personen und als Charakter seid, in eurem ganz normalen Alltag. Und das bringen wir oft durcheinander, das vergessen wir oft. Wir trennen oft unser Leben so und sagen, jetzt machen wir was Gewaltiges für Jesus. Ja? Jetzt gehe ich mal zur Bibelschule oder jetzt besuche ich eine Jüngerschaftsschule oder jetzt werde ich Missionar. Aber worauf es eigentlich unserem Herrn ankommt, ist, ich persönlich in meinem ganz normalen Leben. Als ich so alt war wie ihr, ging es mir ganz genauso. Ich habe so gebrannt für Jesus, dass ich gesagt habe, Herr, ich möchte, dass du mich in die Mission führst und zwar jetzt. Ich war 16 Jahre, ich war 17 Jahre. Ich will alles für dich tun. Ja? Ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Und weißt du, was die Antwort von Jesus war? Dass ich muss kurz rechnen, 10, 17, 17 Jahre ein ganz normales Leben leben musste. So lange, bis ich gedacht habe, ah, mich braucht der nicht, mich will der nicht, ich bin nicht der Richtige. Und das hat mir etwas gelehrt. Jesus ist nicht daran interessiert, dass ich Großes für ihn tue, sondern er ist daran interessiert, dass ich mein Leben in der Gemeinschaft mit ihm lebe. Dass ich mich für ihn interessiere, dass ich, und wer kennt nicht diesen Satz, er berief seine 12, damit sie bei ihm seien und erst dann, dass er sie aussende. Wisst ihr, darum geht es dem Herrn, dass wir ein ganz persönliches, ein ganz enges Verhältnis zu ihm haben und zwar mitten in unserem alltäglichen Leben. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du dich befindest. Das ist ja mal schön für einen Prediger, wenn er seine Leute nicht kennt, weil dann steht er auch nicht in der Gefahr, extra etwas zu predigen. Deshalb, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich gerade befindest. Aber ich möchte dir eins sagen. Genau da, wo du gerade in deinem Leben kämpfst, kommt der Herr dich besuchen. Er wird morgen in deinem Alltag da sein. Er will sehen, wie du dein Leben lebst. Er will sehen, was dir Sorgen macht. Er will sehen, was dich bewegt, was deine Sehnsüchte und deine Wünsche sind. Das ist ihm wichtig. Ob auf Arbeit, im Lager, beim Sortieren irgendwelcher Sachen oder bei der Literaturrecherche in der Bibliothek, im Studium, am Pflegebett, beim Keller aufräumen, in Streitsituationen, überall möchte er dabei sein. Er ging also hier am See von Galiläa entlang, um einfach seine Menschen zu sehen. Und er sah da den Simon und den Bruder und dessen Bruder, den Andreas. Und das ist so der erste Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte und den wir uns einfach ganz, ganz sehr merken wollen. Unser Herr ist in unserem ganz persönlichen Alltag gegenwärtig. Und das Zweite. Was tut er dort? Geht also dort spazieren, er beobachtet die Menschen, er beobachtet den Simon und den Andreas und er nimmt sie wahr. Nein, nicht einfach nur, wie ich einen Menschen wahrnehme. Ja? Wenn ich hier durch Bonn laufe oder so, dann sehe ich ganz viele Menschen. Vielleicht sehe ich auch noch ihr Gesicht und das war's dann. sondern wenn Jesus Menschen wahrnimmt, wenn er dich wahrnimmt, dann heißt es, er lässt dich ganz tief in sein Inneres hinein. Unser Herr ist ganz sehr interessiert daran, wer bist du, in welcher Situation befindest du dich gerade, was bewegt dich? Und das beeindruckt mich bei ihm. Seine Absicht zielte immer auf Menschen ab. Und weißt du, wenn ich das mal euch so mitgeben darf als Jüngerschaftsschüler, wenn man so an den Dienst für Jesus denkt, ist mir aufgefallen, dass in der heutigen Zeit ganz viel Methoden im Fokus stehen, ganz viel Sachen im Fokus stehen, ganz viel Mittel im Fokus stehen, Art und Weisen im Fokus stehen. Und dann schaue ich mir den Herrn an und da sehe ich, bei ihm stehen Menschen im Mittelpunkt. Die anderen Dinge sind gar nicht so wichtig. Weder der Platz, wo er ist, noch die Methode, die er wählt, noch irgendwas anderes, noch die Ausbildung ist entscheidend, sondern der Mensch im Zentrum. Und ich glaube, ein wahrer Jünger Jesu hat den Menschen im Zentrum. Er nimmt ihn wahr an seiner Situation und er sieht, was er braucht und denkt nicht an seine hohe Bildung und an alles das, was er jetzt umsetzen will, was er da vielleicht gelernt hat. Und ihr Lieben, wir alle machen ja so unsere Erfahrungen. Und ich habe das erst vor kurzem wirklich beschämend erlebt, ja, wie ich oft so meine Dienstagenda als Missionar habe und darüber hinaus einfach vergesse, wirklich das zu sehen, was der Mensch braucht. Ich bin unter anderem, ich habe jetzt noch gar nichts von meinem Dienst gesagt, weil ja, das alles sonst auch zu viel Zeit kosten würde, unter anderem in einer Gemeindegründung in den Bergen, in einem Bergstammvolk mit unterwegs, oder das ist mein Auftrag. Und da höre ich eines Tages, oder da hat man ja immer wieder Menschen, die dann sozusagen gesegnet werden durch die Predigten, durch die Beiträge und dann den Kontakt suchen zu dem Missionar. Und eine jüngere Frau, die also vieles durchlebt hat, auch in ihrer Familie und viele schlimme Sachen erlebt hat, hat immer wieder den Kontakt zu mir gesucht. Ja, kannst du für mich beten und ja, kannst du mir helfen und wie geht's dir und so. Das ist im Thai-Kontext, ihr werdet das noch merken, Beziehungen ist das A und O. Also ganz, ganz, ganz viel Wärme, was die Menschen einfach brauchen, um überhaupt auf das Evangelium zu hören. Ja, und ich habe da immer so keine Zeit, so als Missionar hat man ja so viel zu tun, ja. Ich bin der Landesleiter von meiner Mission und bin verantwortlich für die christliche deutsche Schule, die die Marburger Mission da hat. Und ach ja, ja, okay, alles klar. Und immer muss so ganz kurz geantwortet, ja, warum muss denn die Frau mich immer kontaktieren, oder? Eines Tages hörte ich dann, sie ist schlimm erkrankt, hat eine todbringende Krankheit. Und ja, das hat sie mir halt auch dann geschrieben und ich soll doch für sie beten. Und ja, und irgendwann dachte ich so, naja gut, ich muss ja irgendwie mal helfen. Ja. Und habe sie dann mitgenommen nach Chiang Mai und sie zu einem alten Missionar gebracht, der schon seit 60 Jahren in Thailand unterwegs ist und der ganz viel sich so mit Heilkräutern und so weiter auskannte und sagt, hier, mein lieber Bruder, ich habe hier eine Schwester aus den Bergen und die ist schlimm krank. Ja, vielleicht kannst du ihr helfen. So, und dann war für mich die Sache abgeschlossen. Jetzt habe ich auch wirklich alles getan, oder? Jetzt habe ich dir wirklich geholfen und verging keine Woche später, ging es wieder los. Zack, kriegte ich wieder so eine Nachricht. Ne? In Asien hat man nicht WhatsApp, sondern da ist es Line, ein anderer Messenger-Dienst. Ja, hallo. Und ich war gerade in einem Meeting, keine Zeit, nicht geantwortet, Telefon beiseite gelegt. Und dann höre ich 2 Tage später, dass diese Schwester verstorben ist. Und ich dachte, wow. Wahrscheinlich wollte sie gerade in diesem Moment, wo sie merkt, ihr Leben geht zu Ende, nochmal einfach jemanden haben, der ihr beisteht, der für sie betet. Und ich dachte, wie dumm bin ich eigentlich? Ja? Fühle mich so wichtig in meinem Dienst, hetze von einem Termin zum anderen und sehe gar nicht, was jetzt wirklich dran war. Und deshalb sage ich das. Unser Herr hatte immer den Menschen im Fokus. Er hatte die Zeit, dort lang zu spazieren am See von Galiläa, wo jeder andere gesagt hat, Herr, du hast doch was ganz anderes zu tun, oder? Nein, er hatte die Zeit und er nahm dort besonders diese beiden Jünger, zukünftigen Jünger wahr. Und ich frage mich, was hat er da alles so gesehen? Ja? Zunächst mal das Offensichtliche, wie die beiden sich so abgemüht haben. Ihre alltägliche Arbeit, das waren ja Fischer, hat gesehen, ihre Alltagskluft, die sie anhatten, ja, diese abgewetzte Kleidung, das alte Boot, mit dem sie Tag für Tag rausgefahren sind. Er hat ihre Art beobachtet, wie sie das Auswerfen des Netzes vorbereitet haben. Die Hoffnung vielleicht in ihren Augen, dass dieser Tag vielleicht ertragreich sein möchte für ihre Familien. Ja, er hat sie einfach gesehen. Und weißt du, genauso ist es auch in deinem Leben. Der Herr ist interessiert an deiner ganz normalen Lebenssituation, an deinem alltäglichen Kampf, den du zu führen hast. Um deine Familie, um deinen Lebensunterhalt, um die Gesundheit, um deine Kinder und was alles so wirklich auf uns lastet. Aber weißt du, er sieht noch viel mehr. Er sieht nicht nur das, diese Momentaufnahme dieser beiden Jünger, sondern ihre ganze Geschichte. Er sieht, wo sie herkommen. Er sieht, was für eine familiäre Situation sie haben. Er sieht, dass es gerade vielleicht morgens Stress in der Familie gab, Zoff mit der Ehefrau, zum Beispiel, also steht es hier nicht da. Vielleicht war der Simon noch ein ganz friedfertiger Mensch. Er sieht die ganze Lebenssituation dieser beiden Leute. Ihre schlaflosen Nächte, ihre Ausweglosigkeit, vielleicht der kranke Vater, die Unzufriedenheit mit der eigenen Situation. Und weißt du, das bewegt mich so bei unserem Herrn, dass wir ihm so wichtig sind, dass er diese ganzen Dinge ganz bewusst wahrnimmt und aufnimmt in sein Herz. Mich hat oft getroffen, dass, oder sehr, sehr innerlich bewegt, dass wir lesen von unserem Herrn an mehreren Stellen, und er wurde innerlich bewegt. Und manche sagen, das meint, dass er geweint hat. Ja? Unser Herr sieht die Menschen, und er ist nicht der große Macher, der große Lehrer, sondern ist jemand, der mit ihnen weint, mit ihrer Situation mit weint. Ich möchte dir das einfach mitgeben. Kannst du das auch? Kannst du mit den Menschen mit weinen? Bewegt sein über ihre Situation? Ja, ich wünsche euch das. Vielleicht könnt ihr das auch ein Stück, wenn ihr dann im Praktikum seid, in Brasilien oder in Thailand bei uns, einfach mal versuchen, den Menschen wirklich wahrzunehmen. Nicht nur einfach mal die Situation, sondern wirklich den Menschen. Und ihr werdet ganz viel entdecken. Ja? Ich mache das manchmal so, wenn ich unterwegs bin und predige in den Bergen oder in Teilgemeinden. Und dann, bevor ich anfange zu predigen, ja, schaue ich mir einfach diese Menschen an. Weil ich sage, wow, die kommen aus einer ganz anderen Situation wie du. Ja? Du als Weißer hast alles, was du brauchst im Leben. Du kommst jetzt hier hin und hältst hier deine Predigt. Und die kommen aus einer Situation, wo sie nicht wissen, wie sie vielleicht über die Runden kommen sollen, wie sie alles finanzieren sollen. Ja? Und dann sehe ich so ganz viel in den Gesichtern. Ja? Und das hilft mir auch, was wichtig ist für einen Missionar, sich in die Kultur hineinzuversetzen. Es bringt gar nichts, wenn ich eine Predigt, wie ich sie jetzt hier und heute halte, diesen Menschen dort halte. Sie werden es einfach nicht verstehen. Sondern ich muss wirklich lernen, ihnen nahe zu kommen. Ja? Wie denken sie? Wie werden sie angesprochen? Was bewegt sie gerade? Das ist also wichtig, wenn man in andere Kulturen geht. Ich habe zum Beispiel in der Bibel entdeckt, da gab es zum Beispiel so ein Ehepaar, Aquila und Priscilla. Ja? Ganz, ganz berühmte Lehrer. Die haben also gepredigt, sage ich euch. Also da würdet ihr nicht mehr rausgehen wollen. Ja? Ihr würdet da ewig zuhören wollen. So haben die gepredigt. Aber wisst ihr, wozu die Zeit hatten? Bei dem jungen Bibelschüler Paulus einfach mal eine Predigt zu besuchen. Die saßen da drin und haben gehört, oh, mal gucken, wie der sich macht, oder? Und dann haben sie gesehen, der hat echtes Talent. Aber da sind noch ein paar Dinge, die hat er noch nicht gelernt. Ja? Und da haben die gesagt, komm doch einfach mal zu uns zum Essen, nach Hause. Ja? Also nicht so jetzt vor allem so eine Ansage, ja, da musst du noch mal nachgucken, das war noch nicht so ganz korrekt. Sondern die haben sich Zeit genommen mit diesem jungen Paulus und haben ihm das ein oder andere einfach noch mal erklärt. Merkt, und diese beiden Männer sind so zum Segen geworden für diesen Paulus, nur weil sie sich Zeit für Menschen genommen haben. Ja? Wir würden denken, die würden noch viel mehr bewegen, wenn die irgendwo predigen, oder? Nein. Und so ist es auch bei uns. Gott will uns manchmal gebrauchen in Situationen, da denken wir gar nicht dran. Wo er einfach sagt, hier komm, ja, mir ging das gestern so auf dem Missionstag, dachte ich so, jetzt alles vorbei. Schön, da kannst du noch ein bisschen ausruhen und so. Ne? Und dann kommt eine junge Frau und sagt, hier, kann ich sie noch mal kurz ansprechen? Und ich, ja klar, ich bin ja Missionar, kannst mich ansprechen. Und wir hatten ein ganz super Gespräch, ja, wo sie mir gerade ihre Kämpfe erzählt hat im Leben, ob Gott sie rufen soll, in die Mission zu gehen. Und ich war einfach baff, ja, weil ich dort an der Stelle aus Pflichtgefühl mir Zeit genommen habe, ich nachher gemerkt, ey, Gott wollte dich da, ja. Und wollte einfach, sag ich mal, dieser jungen Schwester Mut machen durch deine Erfahrungen, dadurch, dass du für sie gebetet hast. Und das wünsche ich euch. Habt Zeit für andere. Habt auch Zeit füreinander in der Gemeinde. Habt nicht nur Zeit für euren Dienst, wenn ihr wisst, was ich meine, ja, für euren Ruf, für das, wo ihr meint, das ist jetzt dran, sondern vor allem und in erster Linie für Menschen. Ja, das ist also der zweite Punkt. Also wir haben gesagt, der erste Punkt, Jesus ist gegenwärtig im Alltag. Das zweite ist, Jesus nimmt dich und deine Situation ganz genau wahr. In all ihren Facetten, in all ihren Nöten und Herausforderungen. Und ich kann euch sagen, und dafür muss ich mich nicht einmal schämen, manchmal bin ich ganz am Boden. Ja? Manchmal sitze ich einfach nur da und die Tränen laufen mir übers Gesicht. Ich sage, ja, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Und wie gut ist es zu wissen, dann ist Jesus bei mir. Er sagt nicht, du, ich habe jetzt was anderes zu tun. Ja? Wenn du wieder fit bist, melde dich, dann machen wir was zusammen. Nein, sondern er nimmt sich Zeit für mich, dort, wo ich ihn am meisten brauche. Ja, und dann geschieht etwas ganz Außergewöhnliches in der Geschichte. Etwas ganz Außergewöhnliches. Mitten in dieser Situation, dort am See Genezareth, lesen wir, Jesus sprach zu ihnen, zu den beiden, kommt, folgt mir nach. Wow! Mitten in den Alltag dieser beiden Männer. In eine ganz normale Situation, nicht auf der Bibelschule, nicht auf der Jüngerschaftsschule, ja, sondern bei der knallharten täglichen Arbeit, die sie schon jahrelang getan haben. Dann wenn wir sagen, okay, dann waren es wahrscheinlich zwei absolut außergewöhnlich begabte Leute, die Jesus unbedingt brauchte, oder? Dass er die dort mitten raus aus dem Alltag rausholt. Nun, wenn wir uns anschauen, wer das war, dann sehen wir zunächst mal Simon oder Petrus. Das war ein ganz rauer, selbstbewusster, eigensinniger Mensch, der ganz oft draufgängerisch war. Ja, also ich kann mich unheimlich gut mit dem identifizieren. Das ist nämlich auch so meine Persönlichkeit. Ja. So ein Typ, der einfach mal ohne Rücksicht auf Gefühle den anderen mal so sagt, was Sache ist. Ja. Wir würden sagen, der ist doch wohl gerade für die Mission gar nicht geeignet, oder? Wenn Jesus dort in Israel das Evangelium verbreiten will, der verpatzt doch das alles, ja, durch seine vorschnelle Art, oder? Und was war denn der Zweite? Ja, der Zweite war Andreas. Man könnte sagen, das war genau das Gegenstück. So ein Mann im Hintergrund, der immer erstmal überlegt hat, ja, geguckt hat, wie machen das die anderen, der immer erstmal so einen Anstoß gebaut hat. Kannst du mal mit anpacken hier? Ja, ja, mach ich. Ja, so ein ganz Bescheidener, der wenig auffällt. Ist der brauchbar für Jesus? Nee. Der tut sich doch in der ersten Situation, wo die Pharisäer auflaufen, gleich schämen und mir geht's nicht gut, ich muss zu Hause bleiben, oder? Beide Typen, würden wir sagen, passen eigentlich gar nicht in die Situation, die Jesus gebraucht hat. Und genau die beiden ruft er. Ich weiß nicht, wie das heute Morgen mit dir aussieht. Vielleicht sagst du, Jesus, mir fehlen genau die entscheidenden Gaben, die man braucht, um dir zu dienen. Und dann sage ich dir heute Morgen, genau dich brauche er. Genau dich brauche er. Er ruft genau diese beiden Männer, von denen wir denken würden, nee, die sind es nicht. Ja, bitte nicht, das ist eher eine Gefahr für das Reich Gottes. Und genau die ruft er. Und ich glaube und ich bin überzeugt, dass der Herr genau dich braucht. Vielleicht bist du ein schüchterner Typ. Und sagst, ey, ich will ja gern da mitmachen, wirklich, aber ich habe so eine Angst. Ja? Wenn ich dann plötzlich vor Leuten stehe oder irgendwie Farbe bekennen muss, das kann ich nicht. Jesus braucht dich. Wirklich, du bist genau der Mann für ihn. Ja? Könnt ihr mal studieren, wie das dann nachher war mit dem Andreas und mit dem Petrus, wie er die eingebunden hat. Weil Jesus ist einfach mal der perfekte Leiter. Ja? Der bindet jeden Charakter ein. Oder vielleicht bist du der Typ, der sagt, ich habe schon so viele Menschen verletzt mit meinen Worten, weil ich es immer nicht kapiere, was wann dran ist. Ja? Jesus braucht dich. Das ist eine Botschaft, die ich dir heute Morgen sagen möchte. Er ruft diese beiden Leute mitten aus ihrer alltäglichen Arbeit heraus. Und weißt du, das ist auch ein Punkt. Manche denken, und das ist übrigens super, ja, was ihr macht. Ich finde, das mit der Jüngerschaftsschule ist eine ganz, ganz hervorragende Sache. Ich wünschte mir, jeder durchläuft diese Jüngerschaftsschule. Aber weißt du, manche denken, Gott kann man nur dienen, wenn man mindestens mal Bibelschule besucht hat. Oder wenn man irgendwie Missionsseminare besucht hat oder ein Korntal auf der Akademie für Weltmission war oder was auch immer. Weißt du, diese beiden Leute hatten überhaupt keine Ahnung. Weder von Rhetorik, noch von Missiologie, noch von Theologie, noch von irgendwas anderem. Und Jesus ruft sie doch. Der Zug in deinem Leben ist nicht abgefahren. Es ist nicht so, dass deine Umstände nicht passen. sondern sie passen. Jesus ruft dich heute Morgen und sagt, komm, folge mir nach. Lebe dein Leben mit mir. Sei bereit für mich. Sei bereit für meinen Ruf, für mein, ich sag's mal, Abenteuer. Und jetzt kommt etwas, was ganz wichtig ist, was ganz entscheidend ist. Zuallererst erfordert das eine ganz persönliche und bewusste Entscheidung. Weil Jesus sagt, komm. Und komm meint, ich muss gehen. Es meint, ich muss aufstehen, ich muss bereit sein. Ich muss ein Ja finden zu etwas. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt, wenn wir als Jünger Jesu mit Jesus leben, dann merken wir ja immer wieder mal Dinge, von denen wir der Meinung sind, die müssten wir ändern, oder? Manches in unserem Charakter, manches in unseren Gewohnheiten, manches in unseren Beziehungen, manches in unseren Freizeitgestaltungen, Dinge, die wir ändern müssten, oder? Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Manchmal sind uns diese Dinge jahrelang bewusst. Ja? Oh ja, das ist meine Schwäche und ach Herr, vergib und Herr, hilf und Herr, mach dieses und mach jenes. Und weißt du, was wir nicht machen? Aufzustehen und die Sache anzupacken. Jesus sagt, komm. Und wenn die beiden da nur gestanden hätten und davon geträumt hätten, oh, das wäre ein Leben mit so einem wie Jesus da unterwegs zu sein. Oh, das wäre so toll. Aber nun muss ich ja leider jetzt hier und arbeiten und so weiter. Wäre da was passiert? Es wäre nichts passiert. Ihr Leben hätte gar keine Erfahrungen mit diesem wunderbaren Herrn gemacht. Erst als sie bereit waren zu sagen, okay, er sagt, komm, also gehe ich. Erst dann ging das Abenteuer mit Jesus wirklich los. Und weißt du, ich kann es aus Erfahrung sagen, als wir in die Mission gehen sollten, haben viele gesagt, also da gibt es aber 1000 bessere Leute wie dich. Du bist im Beruf, ja, du bist in den Gemeinden unterwegs in Deutschland, du hast 5 Kinder, also da gibt es wirklich Leute, die sind besser geeignet. Ja? Jung, dynamisch, ja, ungebunden, noch nirgendwo fest gesettelt. Und ich habe mich dann mal selber gefragt, eigentlich stimmt das, oder? Ich bin jetzt 33 Jahre und habe immer an einem Ort gelebt, immer im gleichen Dorf, immer in der gleichen Gemeinde. Also für Mission ist das eigentlich nicht geeignet, oder? Und weißt du, Jesus hat gesagt, doch, komm, komm, Schritt für Schritt. Sag deiner Gemeinde, dass Gott dich gerufen hat. Geh zu deiner Familie und sag, dass du gehen wirst. Sag deinen Freunden, dass du nicht mehr mit im überörtlichen Arbeitskreis bist. Geh zu deinem Arbeitgeber und sag, es reicht, ich gehe. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Hammermoment war in meinem Leben? Ja? 5 Kinder, die man zu ernähren hat und dann, wie gesagt, auch nicht, manche jungen Leute sind ja heute mal hier, mal da, mal dort, denen ist das egal. Ja? Ich war immer am gleichen Platz. Und das ist eine Identität, die man da geschlagen hat über die Jahre, wo ich echt, das sind Gefühle, die kann ich gar nicht beschreiben. Ja? Das ist wirklich eine Form der Entwurzelung. Und weißt du, Jesus hat gesagt, es interessiert mich nicht, wie schwer das für dich sein mag. Es interessiert mich auch nicht, was andere denken. Es interessiert mich auch nicht, wie super du im Dienst stehst hier in der Gemeinde. Ich brauche dich dort in Thailand. Und ich rufe dich, komm. Und es war an mir zu gehen. Und es ist an dir zu sagen, Jesus, hier bin ich, sende mich. Ich will dir folgen. Ich will mit dir gehen. Weißt du, viele Leute, insbesondere junge Leute, wollen diese radikale Entscheidung nicht treffen. Sie sind nicht bereit, einen radikalen Schritt zu gehen. Sie wollen Jesus folgen und ihr persönliches Lebenskonzept leben. Wir wollen ihn als Garantie für die menschlich unlösbaren Probleme, aber den Rest wollen wir dann doch lieber selber machen. Und Leute, ich sage euch, das geht nicht. Niemand kann mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das funktioniert nicht. Deshalb glaube ich, auch wenn das vielleicht eher eine These ist, es gibt Kinder Gottes und es gibt Jünger. Das ist nicht unbedingt das Gleiche. Weil die Anforderungen an den Jünger Jesu sind wirklich knallhart. Ja? Wie gesagt, ich habe es ja gerade zitiert. Niemand, der nicht allem entsagt, was er hat, kann mein Jünger sein. Er kann ein Kind Gottes sein. Er kann errettet sein. Aber er kann nicht jünger sein. Und deshalb ist die Frage, die du dir heute Morgen stellen musst, bin ich bereit, Jünger Jesu zu sein? Bin ich bereit, die Träume meines Lebens ihm zu geben? Zu sagen, Jesus, du bist Herr über meine Lebensträume. Du darfst entscheiden, was ich mit meinem Leben mache. Du bist Herr über meine Beziehung. Du entscheidest, wer mein Partner in meinem Leben sein wird. Du bist Herr über meinen Beruf. Du entscheidest, was mein Beruf sein wird. Bist du dazu bereit? Und zwar hundertprozentig zu sagen, Herr, ich gebe es dir ab. Ich fahre vielleicht kein 5er BMW irgendwann, ja, weil ich Jesus folge. Ich habe vielleicht kein tolles Haus, weil ich Jesus folge. Bist du bereit dazu? Der Herr sagt nicht zu diesen beiden Jüngern, werdet Menschenfischer und dann dürft ihr mir nachfolgen, sondern genau andersrum. Folgt mir nach und dann werdet ihr Menschenfischer sein. Wisst ihr, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Als ich jung war, habe ich nämlich genau das falsch gemacht. Ich habe gesagt, Jesus, wenn du mich rufst, dann folge ich dir nach. Ich will Missionar sein. Ich will Prediger sein. Ich will das sein. Ich will das sein. Und Jesus sagte, unbrauchbar. No. Du nicht. Weil er will, dass ich zunächst mal nur bereit bin, ihm zu folgen. Und wenn ich das mache, dann werde ich merken, wie er mich mehr und mehr gebraucht. Ja? Und das, unsere Väter haben das Wort benutzt, was mir sehr gut gefällt, Bewährung. Bewährung. Das zeigt dann eine Bewährung im Dienst. Und dann wächst man. Und dann merkt man, wie der Ruf Gottes immer wieder kommt und sagt, du, könntest du dir vorstellen, dort mir zu dienen und dort mir zu dienen. So funktioniert Nachfolge. Nicht, ich möchte jetzt alles, dieses und jenes und dann bin ich natürlich ein Jünger Jesu, sondern genau andersrum. Herr, mir ist es egal, was du mit mir möchtest. Ich bin bereit. Mach aus mir, was du willst. Ja, und dieser Ruf Jesu ist immer eine ganz verbindliche Angelegenheit. Er hat die Kraft, Menschen in Bewegung zu setzen. Darüber staune ich immer. Nichts und niemand kann unser Leben so radikal umkrempeln wie der Ruf Jesu. Kein Mensch könnte das erreichen, ja, der zu euch kommt und sagt, hey, komm, mach doch mal diesen. Würde nicht funktionieren. Aber wenn Jesus Christus in unser Leben hineinruft, kommt dazu gleich eine Kraft in unser Leben. Habt ihr das schon mal erlebt? Ja? Wenn ihr mit ihm Gemeinschaft habt, wenn ihr im Gebet seid, dass plötzlich Jesus euch so doll packt im Inneren, dass ihr einfach merkt, ich will ganz mit ihm leben. Das ist eine Kraft, das ist eine Dynamik, die in unser Leben hineinkommen kann, die hat nur er. Die kennt niemand anders. Ja? Die führt dazu, dass sogar Menschen bereit sind, für ihren Herrn zu sterben, ein Ja dazu finden. Nicht sterben, weil es nicht anders ging, sondern weil sie ganz bewusst Ja gesagt haben. Das ist das Wort Jesu. Da denke ich an Abraham, geh aus deinem Land. Und er ist gegangen. Dieses Wort hatte solch eine Kraft, die diesen Mann in eine unbekannte Zukunft getragen hat. Da denke ich an Mose, geh hin und rette mein Volk. Und Mose ging. Da denke ich an Jeremia, der gegangen ist. An Paulus, wo ihm Jesus gesagt hat, geh in die Stadt und dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Und wie ist es bei dir? Bist du bereit? Heute, an diesem Sonntagmorgen, vielleicht musst du nicht deinen Beruf verlassen. Vielleicht ist das gar nicht das Ziel von Jesus. Aber bist du bereit zu sagen, Herr, in dieser Woche fange ich noch einmal ganz neu mit dir an. Ich folge deinem Ruf. Ich bin bereit, mich in dieser Woche darauf einzulassen, dass du Herr meines Lebens bist. Das ist das große Problem von uns Christen, dass wir oft in so ein Fahrwasser kommen und einfach nur so vor uns hinleben, wie alle anderen Christen. Und genau das möchte er nicht. Und dann kommt diese Entscheidung von Simon und Andreas. Sie sind bereit, sie verlassen alles und zwar sogleich. Sogleich. Ihr alle kennt wahrscheinlich die liebste Bank des Teufels, das ist die lange Bank. Ja? Und das ist auch in meinem Leben immer wieder so. Ich sage, ja, das, doch, das sollte ich mal, das muss ich noch mal durchdenken. Und ja, das werde ich auch noch. Ich sage euch Leute, das geht das ganze Leben so. Dann steht ihr am Ende eures Lebens, ich hätte tun sollen. Deshalb ist genau das, was diese beiden Männer machen, genau das Richtige. Sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Sogleich, jetzt, hier und sofort. Es meint heute. Und ich möchte dir Mut machen, heute bereit zu sein, Verlust ganz bewusst anzunehmen. Ganz bewusst eine Weiche zu stellen und dich vielleicht von Dingen zu lösen, die dir ganz lieb und teuer waren für Jesus. Denn ohne Verlust keine Nachfolge. Ein ganz wichtiger Grundsatz. Ohne Verlust, ohne Opfer keine Nachfolge. Und schaut nur, was das bei den beiden bedeutet. Sie haben ihren kompletten Lebensunterhalt aufgegeben. Es war ihr Beruf, womit sie ihre Brötchen verdient haben, haben die komplett aufgegeben. Sie haben ihr Handwerk verlassen. Sie haben ihr Haus verlassen. Sie haben ihre Familie verlassen. Ja, der schon mal in die Mission gegangen ist, weiß, was das bedeutet. Man merkt, du verlierst überall den Anschluss. Wenn ich heute meine Heimat besuche, ich komme aus dem Osten, ich fühle mich nicht mehr zu Hause. Ja? Ich komme dahin und ich denke, wow, da gibt es so viele gute Erinnerungen, aber ich fühle das nicht mehr. Ja? Es ist nicht mehr mein Zuhause. Und manchmal muss ich einfach weinen, weil ich sage, Herr, was ist mit meiner Heimat passiert? Ja? Und dann sagt Jesus, das hast du für mich gemacht. Und genau das ist es, was Nachfolge auch bedeuten kann. Es bedeutet, aufzugeben. Ja, und ich möchte schließen diese Predigt mit dem Gedanken, dass eine solche Hingabe, eine solche Bereitschaft zur Nachfolge nie ohne Folgen bleibt. Und ich lese einfach uns drei Verse, die einfach auf uns wirken sollen, die wir alle schon kennen, die ich aber ganz ermutigend und wunderbar finde für Leute, die bereit sind, ihr Leben mit Jesus zu leben. Sie stehen in Markus 10, im Vers 28. Und da kommt so nach einigen Jahren des Dienstes dieser Simon, dieser Petrus, und hat so, sag mal, die Frage auf dem Herzen, ich sag's mal so mit meinen Worten, ja, jetzt haben wir das alles gemacht für dich, Gott, und was ist jetzt? Ja. Petrus fing an zu ihm zu sagen, siehe, wir haben alles verlassen, wir sind dir nachgefolgt. Jesus aber sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinet und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und viele Letzte Erste sein. Wow. Leute, 100% Rendite kann kein Spekulant an der Börse rausholen. 100% Rendite. Der Herr sagt, genau das wird dem begegnen, der bereit ist, sich von mir in die Nachfolge rufen zu lassen. Und das ist eine ganz wunderbare Erfahrung, wenn man das machen darf. Mir ging es jetzt so, ich war im ersten halben Jahr krank, musste mich dann auch einer Operation unterziehen. Und wisst ihr, da habe ich das so erlebt, als ich dann im Hauskreis war. Ich habe dann mit den Geschwistern einen Thai-Hauskreis. Und dann hatte ich plötzlich ganz sehr Schmerzen im Bauchraum. Ich sage, Geschwister, ich kann doch nicht hier bleiben, ich muss nach Hause gehen. Und dann kamen diese Leute und sagten, lass uns beten für dich. Ja? Haben mich in ihre Mitte genommen und da wurde ich an diesen Vers erinnert. Ja? Niemand, der nicht schon hier wieder Familie finden wird. Da waren Leute, die sind mir komplett fremd. Ja? Eine andere Kultur, ein anderes Volk, eine andere Sprache. Die sind plötzlich für mich wie Familie geworden. Haben für mich gebetet. Ich dachte, Herr, wie toll ist das zu erleben. Du erstattest das, was wir für dich geben. Und wir sind nicht am Ende die, die sagen, ja, wir haben das große Opfer gebracht, sondern wir sind die Beschenkten. Wir machen Erlebnisse, Erfahrungen mit Jesus, die andere nicht tun können. Und deshalb möchte ich euch Mut machen, sei bereit, diesem Ruf von Jesus zu folgen. Ganz egal, was es bedeutet, in deinem Alltag neu anzufangen, mit ihm zu leben. Oder wirklich ein Wagnis zu machen, ein anderes Land zu bereisen oder die Frage zu stellen, vielleicht eine ganz entscheidende Weiche zu stellen und in eine andere Richtung zu gehen. Sei bereit, dem Ruf Jesu zu folgen. Gott segne euch.